Eine Botschaft zu Weihnachten aus der Bibel, aus Gottes Wort. Und weil es Gottes Wort ist und alles an ihm hängt, dass wir ihn auch richtig verstehen, dann lasst uns zusammen beten, gleich als allererstes. Und ihn bitten, dass er zu unseren Herzen redet. Vater im Himmel, ja, dir sei alle Ehre, denn du thronst über allem und du hast deinen Sohn gesandt, damit du selbst geehrt wirst durch deinen Sohn. Und was nur er tun konnte in dieser Welt, in unserer Welt der Menschen, die wir geschaffen sind in deinem Bild, damit wir auf dich hören, damit wir mit dir wieder versöhnt und für immer in Gemeinschaft leben. Danke für dein so kostbares Wort, dass wir es auch in unserer Sprache lesen können. Danke für deine Bewahrung über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Danke für Männer und Frauen, die dafür gestorben sind, weil sie an dein Wort geglaubt haben und weil sie es nicht hergeben wollten. Das ist uns so wenig bewusst, was für einen Schatz wir haben. Bitte mach es uns heute bewusst, Herr, wenn wir die Wunder sehen in deinem Gesetz. Und dafür bitten wir dich, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Nun, was geschah wirklich an Weihnachten? Inmitten von all der Weihnachtsmärchen von Schnee und Eis und Streichhölzern und Feen und Faunen und Rentieren und Weihnachtsmann frage ich dich persönlich, was geschah wirklich an Weihnachten? Und ich freue mich über euch Kinder vor allem, weil ich weiß, dass schon ihr Kinder wisst, was an Weihnachten geschah, oder? Was ist an Weihnachten geschehen? Ihr dürft gern antworten. Was ist passiert? Ja, genau. Und Gustav? Genau, Jesus Christus ist geboren. Das ist die Wahrheit. Und Jesus kam als kleines Kind. Und als er ein kleines Kind war, da bekam er auch besonderen Besuch. Und an diese Geschichte möchte ich euch erinnern, ja. Welchen Besuch, welcher Besuch kam? Ja, die Hirten. Aber später, als er ein kleines Kind war, da kam, wer kam da? Ja? Okay, genau, da kamen die Weisen, das hast du richtig gesagt. Offensichtlich waren es Sterndeuter, vielleicht auch Traumdeuter. Und ich möchte uns alle jetzt mal fragen, dass wir uns prüfen, ob wir die Wahrheit kennen, dass uns unsere Erinnerung nicht vermischt ist mit Märchen. Und darum habe ich ein paar Quizfragen an euch, die ihr persönlich beantworten dürft. Einmal die Frage, wie viele Weisen waren es denn? Ja, überlegt mal, was sagst du? Weiß man nicht, genau. Es steht nicht im Text. Oft wird gesagt, es sind drei, aber wir wissen es nicht. Es ist mehr als einer. Eine weitere Frage. Wo kamen sie denn eigentlich her? Ja, Gustav? Aus dem Morgenland, genau. Und das ist welche Himmelsrichtung? Der Osten. Und der Osten ist auch ziemlich weit. Wir wissen also nicht genau, woher. Möglicherweise aus dem fernen Babylon, wo einmal auch Daniel prophezeit hat und sie wissen konnten, dadurch, dass der Retter kommt. Ja, wie kamen sie vorwärts? Wie sind sie denn gereist? Carina? Genau, wahrscheinlich. Wissen wir auch nicht genau. Wir sehen häufig Bilder von Kamelen, aber auch das steht nicht im Bibeltext. Gut möglich. Welche Geschenke brachten sie? Ja, und was noch, Gustav? Myrrhe, genau, das wissen wir. Also diese drei Geschenke brachten sie. Das wissen wir, weil es im Bibeltext steht. Und zu welcher Zeit kamen sie? Also zu welcher Zeit im Sinne von, wie alt war Jesus? War er gerade geboren, Carina? Vielleicht, ja. Also wissen es auch nicht genau, aber es war nicht an seinem Geburtstag. Also wenn ihr so Krippenszenen seht, wo die Weisen dort sind, das passt nicht, weil wir sehen, Jesus war in einem Haus mit seinen Eltern, nicht in der Krippe. Und so wissen wir es nicht genau, vielleicht war er ein paar Monate oder sogar schon ein Jahr alt. Aber die ganz wichtige Frage ist jetzt, wohin kamen sie? Wohin kamen sie? Nun, als erstes kamen sie nach Jerusalem. Sie kamen nach Jerusalem und dort stellten sie diese Frage. Was haben sie sich gefragt? Was haben sie die Menschen gefragt? Kennt ihr die Frage? Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wo ist er? Und dann bekommen sie eine Antwort. Wo finden sie den neugeborenen König? Gustav. In Bethlehem, genau. Und woher wussten die Schriftgelehrten und Priester das? Aus der Bibel, aus dem Propheten Micha. Schon im Propheten Micha sehen wir die Weihnachtsbotschaft. Und das, haltet euch fest, 700 Jahre bevor es geschehen ist. Das ist nicht nur erstaunlich, das ist übernatürlich. Und ich möchte jeden von euch heute Morgen fragen, was machst du damit? Was machst du mit dieser Tatsache, dass Gottes Wort 700 Jahre vorher prophezeit, was passiert? Das ist übernatürlich. Und da wollen wir auch heute hingehen, zu dem Propheten Micha. Ihr könnt gerne in eurer Bibel den Propheten Micha suchen. Er ist einer der 12 Propheten, direkt vor dem Neuen Testament. Schlagen also auf das Buch des Propheten Micha. Und bevor wir uns unseren Vers ansehen in Kapitel 5, Vers 1, möchte ich euch eine kurze Starthilfe geben für den Propheten Micha. Und das Gute ist, wir lesen in unserer Schriftlesung durch den Propheten Jesaja. Nun, Micha ist der Mini-Jesaja. Micha ist der Mini-Jesaja. Warum? Nun, Micha, wenn ihr Micha 1, Vers 1 lest, er prophezeite in derselben Zeit. Die Zeit wurde nicht mit Jahren angegeben, sondern mit Königen. Micha prophezeite in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias. Jesaja prophezeite in der Zeit von Usia, Jotam, Ahas und Hiskia. Es ist dieselbe Zeit. Außerdem haben wir dieselben Empfänger. In Vers 2 lesen wir, Micha prophezeite an alle Völker und die ganze Erde. Jesaja prophezeite laut Kapitel 1, Vers 2 an Himmel und Erde. Die Botschaft geht an alle. Außerdem sehen wir dieselbe Bedrohung. In der Zeit von Jesaja, durch wen wurde das Volk bedroht? Welche Weltmacht? Fängt mit A an. Die Assyrer. Nun, Micha prophezeit in derselben Zeit. Und schreibt das auch in seiner Prophetie von Assyrien und warnt davor, dass die Assyrer kommen. Zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 4, wenn der Assyrer in unser Land kommt. Außerdem sehen wir dieselbe Misere, nämlich, was war die Misere in der Zeit Jesajas? Zum einen Götzendienst, dass sie falsche Götter angebetet haben und dann, dass sie ungerecht gelebt haben, dass sie das, was richtig ist, verdreht haben. Sie waren böse zueinander, weil sie falsche Götter hatten. Der wahre Gott lässt das nicht zu. Er wird niemals dich darin bestärken, deinem Nächsten etwas wegzunehmen, selbstsüchtig und böse zu handeln, denn Gott ist heilig und gut. Nun, Micha hat auch dieselbe Vollmacht. Schaut mal in Micha Kapitel 3, Vers 8. Micha Kapitel 3, Vers 8, da spricht Micha in der ersten Person und er sagt, ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist Jahwes, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkünden und Israel seine Sünde. Woher kam Michas Vollmacht? Von Gottes Geist. Er spricht nicht als Mensch allein, sondern von Gottes Geist getrieben Und zwar hat er eine Botschaft, die Übertretung und Sünde aufzuzeigen, dem Volk Israel. Nicht nur dem Südreich Juda, wo er gelebt hat, sondern auch dem Nordreich Israel. Denn Israel war ja geteilt, so wie Deutschland einmal geteilt war, so gab es zwei Staaten. Micha hat auch denselben Freimut wie Jesaja. Jesaja spricht, nimmt kein Blatt vor den Mund. Und Micha in Kapitel 3, Vers 9, schaut mal, Micha 3, Vers 9, hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und jede gerechte Sache verkehrt. Also er spricht zu den Obersten. Das ist wie wenn wir jetzt zu unserem Bundeskanzler und zu den Ministern sprechen würden. So spricht er und sagt ihnen nicht, ihr seid so toll, sondern ihr beugt das Recht. Er ist freimütig und das Wichtigste, Micha spricht im Namen Gottes. Derselbe Gott wie auch Jesaja. Und das Interessante ist, das hängt mit seinem Namen zusammen, denn Micha ist die Kurzform von Michael. Und Michael heißt, wer ist wie Gott? Und so geht es in dem Propheten Micha darum, dass keiner ist wie Gott. Keiner ist wie Gott und Gott duldet keine Hochstapler. Das heißt, Gott duldet nicht, dass irgendjemand sich als Gott ausgibt und dass irgendjemand Falsches über ihn verkündet. Nun, wenn es aber Jesaja gibt, warum brauchen wir Micha? Ich meine, ich habe gesagt, Micha ist der Mini-Jesaja. Reicht da nicht Jesaja? Nun, schaut mal in Kapitel 1, Vers 1, da steht, dies ist das Wort Jahwes, das an Micha, den Moraschiten, erging. Wir sehen hier, Micha ist einfach Micha. Der gibt uns nicht seinen Vater als Namen. Micha hat nichts über sich zu sagen, als nur, ich bin der Micha. Und ich komme aus Moreshet Gad. Das war ein kleines Dorf auf dem Land. Im Gegensatz zu Jesaja, der in der oberen Etage zu Hause war, der also zu den Königen Zugang hatte, zu den Fürsten, so war Micha für die einfache Landbevölkerung da. Und vielleicht ist es ja so gewesen, dass die Landbevölkerung nicht so viel Zeit hatte, konnte nicht so lange zuhören und auch nicht so viel aufnehmen konnte. Deswegen ist Micha auch kurz, der Mini-Jesaja. Aber er ist nicht weniger bedeutend. Nun, wo befindet sich nun Michas Weihnachtsbotschaft? Sie befindet sich ziemlich in der Mitte, in Micha 5. Micha hat drei Teile. Jeder Teil in Micha beginnt mit dem Wort hört. Hört zu. Einmal in Kapitel 1, das erste Mal, hört zu. Dann in Kapitel 3, hört doch, ihr Häupter von Jakob, also hört, ihr Regierenden. Und dann in Kapitel 6, hört doch, was Jahwe spricht. Drei Reden. Und jede Rede beginnt mit Gericht und endet mit Gnade. In allen drei Teilen beginnt es mit Gericht und endet mit Gnade. Und das ist auch völlig logisch, weil das Volk war stolz und sündig. Und zuerst mussten sie überführt werden von ihrer Sünde. Zuerst musste ihr Stolz aufgezeigt werden, bevor sie überhaupt die Gnade schätzen konnten. Und deswegen haben wir auch gestern das Evangelium gehört, zuerst die schlechte Nachricht. Erst mussten wir den Spiegel vorgehalten bekommen, dass wir Sünder sind, bevor wir die Gnade in Jesus überhaupt schätzen können. Und so führt Micha uns von Gericht zur Gnade. Aber die zweite Rede in der Mitte ist besonders, denn da haben wir nur ein bisschen Gericht und viel Gnade. Und in dieser Rede finden wir die Weihnachtsbotschaft in Kapitel 5, Vers 1. Wir wollen in dieser Weihnachtsbotschaft 6 Wahrheiten über Gottes Rettung sehen. Und 6 Punkte klingt lang, aber es sind kurze Beobachtung, die ich euch zeigen möchte aus diesem einen Vers. Lasst uns ihn lesen. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Lass uns jetzt die erste Wahrheit sehen über Gottes Rettung. Gottes Rettung kommt in hoffnungsloser Lage. Gottes Rettung kommt in hoffnungsloser Lage. Gottes gute Botschaft hier in Vers 1 folgt auf die schlechte Nachricht. Israel wird für seine Sünde schlimm bestraft, aber der Rest der Welt ist auch nicht besser. Auch heutzutage nicht. Und so kommt Gottes Rettung immer in die hoffnungslose Lage. Lass uns das sehen. Wo ist das hier in diesem Text zu sehen? Nun in einem kleinen Detail, und zwar beginnt der Vers mit und du. Das hebräische Wort und kann auch mit aber übersetzt werden. Und hier würde ich auch das bevorzugen, wie zum Beispiel die Menge-Übersetzung oder viele englische Übersetzungen. Also aber du, Bethlehem. Aber ist ein Gegensatz. Und den Gegensatz verstehen wir, wenn wir den Vers vorher lesen. Was steht vorher? Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. In dem Vers vorher redet Micha nicht zu Bethlehem, sondern zu Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt, die unter Belagerung ist. Und wie geht die Belagerung aus? Nun, der Richter Israels wird ins Gesicht geschlagen. Und der Richter Israels ist ein Begriff für den König Israels, denn der König war der oberste Richter in Israel. Und dieser König, der höchste Mann im Land, wird zutiefst gedemütigt, indem man ihn auf die Backe schlägt. Und das, weil die Belagerung zur Eroberung geführt hat. Und damit ist alles gesagt. Das ist die totale Niederlage für das, was noch von Israel übrig geblieben ist. Warum lässt Gott sein Volk so verlieren? Ja, das haben wir schon gelesen in Kapitel 3, Vers 9. Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und jede gerechte Sache verkehrt, die ihr Zion mit Blutschuld baut und Jerusalem mit Frevel. Seine Häupter sprechen Recht um Geschenke. Das heißt, wir sehen die Regierenden, die waren bestechlich, und die Richter auch, und seine Priester lehren um Lohn. Die Priester waren die Lehrer für das Volk und sie haben einfach gelehrt, wenn sie Geld bekommen haben. Und deswegen, das war ihre Motivation. Und seine Propheten wahrsagen um Geld. Das ist immer schlecht, wenn die, die für Gott sprechen, aufs Geld aus sind. Und dabei stützen sie sich auf Jahwe und sagen, ist nicht Jahwe in unserer Mitte? Es kann uns kein Unheil begegnen. Darum soll um euretwillen Zion wie ein Feld gepflügt werden. Das sehen wir draußen auf den Feldern, wenn der Bauer, wenn der Landwirt übers Feld fährt und dann ist alles weg, was da vorher grün war. So soll Zion gepflügt werden und Jerusalem soll zu einem Steinhaufen werden, und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Hier sehen wir, warum Gott Jerusalem verlieren lässt in der Belagerung, weil sie sein Gesetz gebrochen haben und sogar seinen Namen missbrauchen. Sagen, wir sind doch Gläubige, wir haben doch den Tempel, wir sind doch religiös. Aber sie kannten Gott nicht. Und genau das hat sich erfüllt. Ihr wisst das, im Jahr 586 vor Christus wurde Jerusalem durch die Babylonier eingenommen und zerstört. Sie belagerten Jerusalem und zerstörten die Stadt und verschleppten das Volk. Auch das steht in Micha in Kapitel 4, Vers 10. Da heißt es, Winde dich und brich in Geschrei aus, du Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und nach Babel wandern. Ja, das ist schlimm für Israel, aber was hat das jetzt mit dem Rest der Welt zu tun? Kann denn die Welt nicht auch ohne Israel gut und friedlich werden? Warum hängt alles an Israel? Nun, nein, die Welt kann tatsächlich nicht ohne Israel gut werden. Das lesen wir in Micha 4. In Micha 4 ab Vers 1 lesen wir, dass Gott die Regierung in Jerusalem übernehmen muss. Erst wenn Gott selbst in Jerusalem regiert, dann wird Folgendes passieren. Micha 4, Vers 3. Und er, Gott, wird das Urteil sprechen, zwischen großen Völkern und starken Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Ja, wer ist der die Supermächte zurechtweist? Auf wen hört Wladimir Putin? Auf wen hört Donald Trump? Auf wen hören diese Supermächte? Da ist niemand, der sie zurechtweist. Und deswegen gibt es auch keinen Frieden. Deswegen gibt es auch keine Abrüstung. Ja, Schwerter zu Pflugscharen, das habe ich in meinem Geschichtsbuch mal gesehen und gestern nachgeschaut. Das war sogar ein Leitspruch in der DDR in den 80er Jahren. Und das war eben so diese Überzeugung, wir müssen doch abrüsten, damit es Frieden gibt. Und das ist auch wünschenswert, aber es wird eben nicht geschehen, bis Gott selbst in Jerusalem regiert. Und deswegen kann die Welt nicht friedlich werden, ohne dass Israel gut wird durch Gott. Und so steht der verprügelte König aus Davids Linie in Kapitel 4, Vers 14, stellvertretend für das Versagen der ganzen Menschheit. Wenn nicht einmal der von Jahwe begünstigte König aus der Linie Davids Gottes Gesetz halten kann, wie soll dann die ganze restliche Welt Gottes Gesetz halten? Und deswegen haben wir wirklich eine hoffnungslose Lage vor unserem Vers über die Weihnachtsbotschaft. Und jetzt redet Gott in diese aussichtslose Lage hinein. In Kapitel 5, Vers 1 redet Gott. Und so lasst uns auf die zweite Wahrheit schauen. Gottes Rettung kommt aus unscheinbarer Herkunft. Nach Bethlehem. Und jeder von euch kennt Bethlehem. Und Touristen kommen täglich nach Bethlehem. Aber was heutzutage ein berühmter Ort ist, das war eigentlich ein unscheinbarer Ort, ein unscheinbares Dorf. Und da lehrt uns Bethlehem etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass Gottes Rettung von ihm abhängt und nicht von menschlichen Qualitäten. Das ist eine gute Botschaft für uns. Beachtet mal, wie direkt und persönlich Gott hier redet. Er redet nicht über Bethlehem. Schaut in Vers 1. Und du, Bethlehem. Hier redet der Allerhöchste zum Winzling. Gott sagt, du, Bethlehem, du bist zwar gering. Du bist gering. Bethlehem ist bestimmt auch der Größe nach ein kleines Kaff gewesen. Es ist immer noch klein. Aber auf jeden Fall meint Gott hier, es ist unbedeutend, es ist unwichtig. Selbst der Name ist nicht eindeutig. Bethlehem bedeutet Brothausen. Und welches Bethlehem ist gemeint? Hier sehen wir in Josuas Liste, in Josua werden alle Städte aufgezählt, der Stammesgebiete. Und dort finden wir ein Bethlehem, aber nicht unseres. Ein Bethlehem in Sebulon. Und weil es noch ein anderes, mindestens ein anderes Bethlehem gibt, deswegen sagt Gott Bethlehem Ephrata. Es braucht diesen Zusatz, um zu sagen, welches Bethlehem gemeint ist. Bethlehem ist nicht wie Berlin oder Bonn. Bethlehem ist wie Buch. Buch gibt es 92 Mal in Deutschland. Welches Buch denn? Berlin-Buch, müssen wir sagen. Und so heißt es hier Bethlehem Ephrata, um klarzustellen, dass es das Bethlehem 8 Kilometer südlich von Jerusalem meint. Also direkt im Schatten der Hauptstadt. Bethlehem ist gering unter den Hauptorten Judas und Hauptorte übersetzt hier das hebräische Wort für 1000. Vielleicht habt ihr auch eine Übersetzung, wo es heißt, gering unter den Tausendschaften. Das liegt daran, dass die militärische Einheit für den Krieg war, 1000 Mann. Und Bethlehem ist demnach zu klein und kann nicht mal 1000 Mann für den Krieg stellen. Bethlehem ist ein kleines Dorf im Schatten der Hauptstadt, ein gewöhnlicher Name und es hat nicht viel zu bringen. Was kann Gott schon mit Bethlehem anstellen? Alles. Gott stellt mit Bethlehem alles an. Und das ist so eine wichtige Wahrheit, denn Gott verherrlicht sich immer wieder durch das Kleine. Und das ist so eine herrliche Botschaft auch für uns. Ja. Was mich das lehrt, ist, nichts Kleines zu verachten. Unsere Welt, die lehrt uns das Gegenteil, nämlich das Kleine, was nicht bringt, das kannst du verachten. Da schaust du weg, da rümpfst du die Nase, da hast du stolze Gedanken. Aber Gott sagt, verachte niemals das Kleine, weil ich, sagt der Herr, verherrliche mich durch das Kleine. Und das sehen wir selbst in der Welt. Ich habe jetzt kein Beispiel für euch, aber ich weiß, dass es viele Sportler gibt, die aus kleinen Dörfern kommen. Aus irgendeinem kleinen Dorf, das vorher niemand kannte und hinterher sagt man, oh, hier aus unserem Dorf kommt dieser bedeutende Sportler. Oder ein bedeutender Politiker oder Heerführer kommt aus unscheinbarer Herkunft. Das passiert auch in der Welt so. Aber vor allem Gott verherrlicht sich durch das Kleine und von daher die Frage, denkst du, du bist unwichtig? Denkst du, du bist klein? Das ist dein größter Vorteil. Wenn du dich für klein hältst, für unwichtig, dann ist das dein größter Vorteil. Weil dann verherrlicht sich Gott durch dich. Und von daher ist es auch gar nicht so ein Vorteil, finde ich, relativ gesehen groß gewachsen zu sein. Wie viele kommen zu mir und sagen, oh, du bist aber groß. Aber ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, oh, du bist aber klein. Also, ja, es ist gut, klein zu sein, weil dann machen wir uns bewusst, dass Gott es ist, der sich verherrlicht. Und von daher, ihr Kinder, ich möchte euch sagen, liebe Kinder, sagt nicht, ich bin zu klein für Gott. Gott verherrlicht sich durch das Kleine. Gottes Rettung kommt aus Bethlehem, weil es gering und unscheinbar ist. Aber das ist noch nicht alles. Es konnte auch gar kein anderer Ort als Bethlehem sein. Denn Gottes Rettung kommt drittens nach logischem Plan. Gottes Rettung kommt nach logischem Plan. Jerusalem hat auf der ganzen Linie enttäuscht und Bethlehem ist nicht Gottes spontane Wahl. Der Retter der Welt musste aus Bethlehem kommen, so hatte es Gott von Anfang an geplant. Und wenn wir jetzt Gottes Plan in der Bibel betrachten, dann wird uns das auch logisch einleuchten. Von daher, lass uns mal gemeinsam jetzt eine Gedankenreise machen. Nichts irgendwie Komisches, Mystisches, aber einfach uns vorstellen, wir bewegen uns nach Bethlehem. Bethlehem liegt auf 700 Metern in einem hügeligen, bergigen Gebiet, felsiges Gebiet, felsige Landschaft und ein kleines Dorf. Und wir stellen uns vor, wir sind dort und wem begegnen wir zuerst in Bethlehem? Nun, da kommt eine Karawane einer Großfamilie. Und der Anführer ist Jakob. Und seine zweite Frau ist schwanger, hochschwanger, mit dem zweiten Kind. Und die Geburt, die ist so schwer, dass die Mutter stirbt. Aber der Sohn überlebt. Und Jakob gibt ihm den Namen Benjamin. 800 Jahre später kommen dort zwei Witwen an. Zwei Witwen aus dem Ausland, sie haben alles verloren. Aber ihr kennt die Geschichte. Die jüngere Witwe, die Ausländerin, findet in Bethlehem ihren neuen Ehemann. Und zwar einen gläubigen Mann, einen angesehenen Mann und sie haben ein Kind, den kleinen Obed. Und etwa 60 Jahre später hat dieser Obed, ja, wird diesem Obed Enkel, werden ihm Enkel geboren und der achte Junge ist ein besonderer. Keiner nimmt Notiz von ihm, aber es ist der Hirtenjunge David. Und eines Tages kommt der Richter und Prophet Samuel nach Bethlehem und er salbt diesen Hirtenjungen David zum zukünftigen König in Israel. Und zwar, weil es Gottes Wahl ist. Und so sehen wir, Bethlehem hat eine Geschichte. Und vor allem kommt aus Bethlehem David, zu dem Gott in 2. Samuel 7, Vers 16 etwas Besonderes verheißt. 2. Samuel 7, Vers 16. Spricht Gott durch den Propheten Nathan zu David: Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Mit dem Haus ist nicht sein Haus aus Stein gemeint, sondern seine Familie, seine Königslinie. Und wie war es um diese Linie bestellt zur Zeit von Micha? Nun, wir haben vorher gelesen, Micha prophezeite in der Zeit von Jotham. Dieser Jotham tat Recht, was Recht war, aber das Volk handelte verderblich. Und nach ihm kam Ahas und der tat, was nicht Recht war. Und er ließ das Volk zügellos sein und Ahas schloss die Türen des Tempels zu. Ahas beging Götzendienst und opferte sogar seinen Sohn für die Götzen. Wir sehen, keiner der Nachkommen Davids gehorchte Gott in allem. Keiner war ein König, so wie es Gott gebührt, in allem vollkommen. Keiner erfüllte Gottes Maßstab, keiner regierte ewig, die Mehrheit handelte böse und selbst die besseren Könige waren nicht ohne Sünde. Ein Hiskia war nicht ohne Sünde. Ein Josia leider auch nicht. Zog dem König von Ägypten entgegen und starb. Weil Gott heilig ist, brachte er schrittweise das Gericht über Israel, wie am Berg Sinai versprochen. Und Micha warnt vor dem letzten Schritt. Was ist der letzte Schritt? Die Zerstörung Jerusalems. Und in diesem letzten Schritt, da nahm Gott die Axt in die Hand. Und Gott haute gegen den Baum. Und es blieb nur ein Baumstumpf übrig von Davids Dynastie. Davids Dynastie war abgehauen, aber immer noch am Leben. Und Jesaja prophezeite in Jesaja 11, Vers 1, diesen Vers kennen wir auch gut. Jesaja 11, Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Also Gott sagt, aus diesem Stumpf kommt jetzt auf einmal ein Sprössling hervor. In anderen Worten, es gibt wieder einen König auf Davids Thron. Aber eben nicht aus Jerusalem, weil in Jerusalem wurden keine Könige mehr geboren. Wo muss es dann passieren? Jetzt kommen wir zu dem logischen Plan. Bethlehem. Gott geht zurück an den Anfang. Dort, wo David herkommt, da kommt auch der gerechte König her. Da musste er herkommen. Gott macht einen Neustart. Und ihr kennt das auch. Zum Beispiel, wenn ihr, das ist nicht das beste Beispiel, aber wir kennen das alle, der Computer will nicht mehr. Alles, was man eintippt, wird einfach nur noch schlimmer oder alles eingefroren und dann hilft nur noch ein Neustart. Und so ist es auch, was Gott hier tut. Er macht den Neustart, geht zurück an den Anfang nach Bethlehem. Und deswegen ist Bethlehem der logische Ort für die Herkunft von Gottes Königssohn. Aber was genau geschieht in Bethlehem? Nun, der Messias wird geboren. Und deswegen sehen wir uns viertens an, Gottes Rettung kommt durch Israels Messias. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Beschreibung. Wir haben jetzt viel über Bethlehem gesprochen, aber wir wollen jetzt den Retter, dessen Geburt wir feiern, hier vorgestellt bekommen. In unserem Vers in Micha 5, Vers 1 heißt es, aber aus dir, Bethlehem, soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Das ist niemand anders als der Messias. Er soll hervorkommen. Was bedeutet das in anderen Worten? Wie kommt ein Herrscher hervor? So wie jeder Mensch. Jeder Mensch muss geboren werden. Hervorkommen bedeutet, er wird geboren. Woher weiß ich das? Na, schaut in Vers 2, Micha 5, Vers 2. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Der Herrscher wird geboren. Von der, die gebären soll. Wer ist diese Frau, die den Herrscher gebären soll? Das ist die Jungfrau aus Jesajas Prophezeiung in Jesaja 7, Vers 14. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihren Namen Immanuel nennen. Und diese Geburt musste in Bethlehem stattfinden, das verstanden auch die Schriftgelehrten. Sie waren sich ja sicher, der Christus, das bedeutet hebräisch Messias, musste in Bethlehem geboren werden. Und wie kamen sie darauf, wenn in dem Vers hier gar nicht Messias steht? Ja, bei euch in der Bibel steht in Micha 5, Vers 1 nicht Messias, sondern Herrscher über Israel. Können wir das sagen? Ist das wirklich der Messias? Nun, erst einmal herrschen beschreibt, was der König macht. Er übt höchste Autorität aus. Und seine Untertanen dienen ihm. Das wird also auch über die Könige gesagt, dass sie herrschen. Aber was wird besonders an ihm sein? Das hat Micha schon in Kapitel 4, Vers 7 gesagt. Und Jahwe wird über sie als König herrschen. Also Gott selbst wird herrschen. Also das ist das Besondere an diesem Herrscher, es wird Gott selbst sein. Und zwar, von wo wird er regieren? Micha 4, Vers 7, auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und wenn ihr Micha 4, 1 bis 7 lest, dann seht ihr, dass er von Jerusalem aus über die ganze Erde regiert. Das ist besonders, sehr besonders an diesem Herrscher über Israel. Und das prophezeit auch David über den Messias. Ja? Das Wort Messias kommt nicht so häufig vor, also in Bezug auf den göttlichen Messias. Aber eine wichtige Stelle ist Psalm 2, das kennen wir. Dort prophezeit ja David über den Messias und sagt die Worte Gottes. Gott spricht, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss Jahwes verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Erinnert ihr euch an die Enden der Erde im Psalm 72? Das war die Predigt über die Lösung für diese Welt, Jesus Christus. Er wird bis zu den Enden der Welt regieren. Und jetzt schaut mal in eurer Bibel in Micha 5, Vers 3. Was finden wir da? Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft Jahwes, in der Hoheit des Namens Jahwes, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und damit habe ich euch nur bestätigt, was ihr schon wusstet. Dieser Herrscher über Israel in Micha 5, Vers 1 ist niemand anderes als der Messias, niemand anderes als Gott selbst. Nun, meine Predigt lautet: Gottes Rettung kommt. Weihnachten ist, wenn Gottes Rettung kommt. Ich spreche bewusst von Rettung, obwohl das gar nicht in diesem Text steht. Wir lesen ja von einem König. Aber das ist das, was es vor allem für uns bedeutet, wenn dieser König kommt: Rettung. Warum muss unser Retter unbedingt König sein? Nun, zum Ersten, weil nur Gott uns retten kann. Und Gott ist König. Deswegen kommt unser Retter als König. Zweitens, weil das eigentlich unsere Berufung ist. Adam und Eva sollten über die Erde herrschen. Wir haben versagt mit ihnen. Sie waren unsere Anführer. Deswegen steht das noch aus, dass ein gerechter König über diese Erde herrscht. Und drittens, weil Micha vor allem die Anführer verantwortlich macht für die Sünde des Volkes. Wenn die Anführer Unrecht sprechen, wie soll dann das Volk richtig leben? Deswegen braucht es einen gerechten König für diese Welt. Und deswegen musste unser Retter als König kommen. Also, nochmal zum Zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass allein Israels Messias unsere Rettung ist. Auch wenn wir keine Juden sind, wir freuen uns über Israels Messias. Und er musste nach Gottes Plan aus Bethlehem kommen, aus diesem unscheinbaren Ort. Aber wir fragen uns, wie durchdacht oder spontan war Gottes Plan? Deswegen fünftens, Gottes Rettung kommt aus der Ewigkeit. Dass der Retter aus Bethlehem kommt, ist noch nicht genug Erklärung über diesen Herrscher. Die Geburt in Bethlehem macht ihn zum wahren Menschen. Aber gleichzeitig steht im Text, sein Hervorgehen ist, schaut in den Text, von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her. Nur wer ewig ist, der kommt aus der Ewigkeit. Und Gott durch Micha beschreibt hier das Hervorgehen des Retters auf zweifache Weise. Einmal seht ihr das im Text von Anfang und zweitens von den Tagen der Ewigkeit hier in der Schlachter-Übersetzung. Andere Übersetzungen sagen Vorzeit oder Urzeit oder Vergangenheit. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie weit geht das jetzt zurück? Wie viele Jahre? Und in so einem Fall vergleicht man Parallelstellen. Man schaut, wo gebraucht am besten der Autor selbst diese Begriffe nochmal. Und damit meine ich diese hebräischen Begriffe. Und die finden wir tatsächlich nochmal in Micha 7, einmal Vers 14. In Micha 7, Vers 14 spricht er: Weide dein Volk mit deinem Stab, die Schafe deines Erbteils, die abgesondert wohnen im Wald, mitten auf dem Karmel. Lass sie in Bashan und Gilead weiden, wie in uralter Zeit. Da haben wir den einen Begriff. Hier meint es die Zeit, als Israel schon im Land lebte. Wahrscheinlich die Zeit von David und Salomo, also das geht ein paar Jahrhunderte Jahre zurück. Und dann sehen wir in Kapitel 7, Vers 20, Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Hier haben wir diesen anderen Ausdruck, den zweiten. Und hier geht es zurück, wie ihr sehen könnt, auf Abraham. Das sind also mehr als 1000 Jahre. Nun, die Frage ist aber jetzt, können wir das auf Micha 5, Vers 1 übertragen? Nur weil wir das woanders finden, können wir nicht einfach jetzt das ohne den Kontext zu beachten übertragen. Was meint Anfang und Tage der Ewigkeit? Meint das einfach hunderte oder tausend Jahre früher? Nun, als erstes lasst uns mal uns erinnern an das, was wir alle wissen. Ein Mensch geht aus der Verbindung von Mann und Frau hervor. Und da hat dieser kleine Mensch seinen Anfang. Er existiert nicht vorher schon, sondern da beginnt der Mensch zu existieren. Ein Mensch geht nicht aus früheren Zeiten hervor. Von einem Menschen kann man nicht sagen, er war schon 100 Jahre vor seiner Geburt da. Nein, das kann man nicht von einem Menschen sagen. Aber was will Micha uns sagen? Nun, jetzt habe ich noch eine weitere Methode angewandt, nämlich ich habe nicht nur in Micha gesucht, sondern im ganzen Alten Testament nach diesen speziellen hebräischen Worten. Und ich bin fündig geworden bei dem großen Jesaja. Nicht beim Mini-Jesaja, sondern beim großen Jesaja in Kapitel 51, Vers 9. Das haben wir hier auch schon in der Schriftlesung gelesen. Und da steht dieser Vers, Jesaja 51, Vers 9. Wache auf! Wache auf! Ziehe Stärke an, du Arm Jahwes. Erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Und dann spricht der Autor weiter von dem Exodus. Und jetzt die Frage, wann handelte der Arm Jahwes? Beim Exodus. Und jetzt die entscheidende Frage, wer ist der Arm Jahwes? Nun, müssen wir nur ein paar Kapitel weiterschauen, in 53 Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm Jahwes, wem ist er geoffenbart worden? Wer ist der Arm Jahwes? Gott hat keine Körperteile. Der Arm Jahwes ist Jahwe selbst. Und wer ist der Knecht des Herrn? Jahwe selbst. Den wir kennen aus dem Neuen Testament als den Sohn, Gottes Sohn. Und das bestätigt nur, was wir schon wussten. Jahwe selbst kommt aus Bethlehem als der Herrscher und er existiert seit Ewigkeit. Er kommt aus der Ewigkeit. Er ist wahrer Mensch, weil er in Bethlehem geboren wurde, aber er kommt aus der Ewigkeit, weil er der ewige Sohn ist. Und jetzt kommen wir zu unserem Finale, die sechste Wahrheit über Gottes Rettung. In der Weihnachtsbotschaft von Micha, 700 Jahre vor Jesu Geburt. Er kommt in hoffnungslose Lage, er kommt aus unscheinbarer Herkunft, er kommt nach logischem Plan, er kommt als der Messias Israels, er kommt aus der Ewigkeit. Und jetzt die Frage, wozu? Wozu kommt der Sohn Gottes? Und die Antwort steckt in einem kleinen Detail in unserem Text. Er kommt zu Gottes Ehre. Und das kleine Detail ist das Wort mir. Findet ihr das Wort mir in Micha 5, Vers 1? Aber aus dir, Bethlehem, soll mir hervorkommen. Wer spricht hier nochmal? Gott. Gott sagt, mir soll hervorkommen. der Messias. Gott spricht also in diesem Text ganz klar, für wen er den Messias geboren werden lässt, nämlich für sich selbst. Gott begehrt einen gerechten König. Dafür hat er ja die Welt geschaffen. Versteht ihr? Wir haben gestern davon gehört, Gott ist der Besitzer. Und wir können das nachvollziehen auf eine ganz niedrige Weise als Menschen. Wenn wir etwas schaffen, dann wollen wir uns daran erfreuen. Gott hat die Welt geschaffen, damit die Menschen als sein Ebenbilder gerecht regieren. Und wie ist das? Durch die Sünde verdorben worden. Und Gott wünscht sich eines, einen gerechten König zu sehen auf dieser Welt. Und deswegen erweckt er den Messias, damit er sich selbst daran freuen kann. Und er sagt, ich mache das für mich. Das, was für uns Menschen einfach nur selbstsüchtig ist, ist für Gott göttlich. Sonst wäre er nicht Gott, wenn er nicht alles zu seiner Ehre tut. Und der Messias kommt aus Bethlehem zur Ehre Gottes. Jetzt könntet ihr sagen, aber verkündet nicht der Engel den Hirten? Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Ja, und das stimmt auch. Der Messias kam nicht nur für Gott, sondern auch für uns Menschen. Aber warum für uns Menschen? Damit wir von der hässlichen Sünde verwandelt werden zu einem gerechten Leben, was wen ehrt? Gott. Es ist also alles zu Gottes Ehre. Und was ist nötig, um gerettet zu werden? Damit möchte ich schließen. Wir haben jetzt von Gottes Rettung gehört, aber was ist nötig, um gerettet zu werden? 4 Aufforderungen an dich. Erstens, du musst Gott Recht geben. In Micha 6 führt Gott einen Rechtsstreit und er fragt sein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich beleidigt? Und diese Frage gilt auch dir. Ich spreche zu dir. Was hat Gott dir angetan? Sag ihm bitte, was hat er dir Falsches gegenüber getan? Gott ist gerecht und darum gib ihm Recht. Gib ihm volles Recht. Und zweitens, du musst einsehen, dass du für deine Schuld nicht aufkommen kannst. Wieder in Micha 6 sehen wir den Rechtsstreit Gottes. Und Micha fragt, womit soll ich vor Jahwe treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Das ist Religion. Religiöse Leute erkennen, dass sie nicht perfekt sind. Und sie sagen, gib mir was ich tun kann. Ja? Gib mir Werke, die ich tun kann. Ich will das gut machen. Ja? Ich will zu Gott kommen. Ich will in den Himmel kommen. Gib mir das, sag mir das, was ich tun soll und ich mache es. Und genau diese Frage sehen wir in Micha. Was soll ich tun? Welche Opfer soll ich bringen? Soll ich fasten? Soll ich beten? Soll ich Almosen geben? Und die Antwort finden wir in Micha. Es sind alles rhetorische Fragen, die beantwortet werden mit nichts. Du sollst nichts bringen. Du kannst nichts bringen. Und darum die Frage an dich, siehst du ein, dass du deine Übertretung von Gottes Geboten nicht gut machen kannst? Du kannst sie nicht wieder gut machen. Drittens, du musst von deiner Sünde umkehren, um gerettet zu werden. Und Micha fasst das in einem Satz zusammen. In Micha 6, Vers 8 sagt er, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Hier sagt er, was Gott fordert, nicht die Opfer, sondern ein Herz, das Recht tut, Liebe übt und demütig wandelt mit Gott. Und das sagt er zu Menschen, die falsche Götter anbeten, die Gottes Namen beleidigen, die gegen ihre Eltern rebellieren, die Gottes Wort ablehnen, die stehlen, die im Geschäft betrügen und die Lüge gut finden. Das sagt er zu ihnen. Und jetzt wird uns klar, um Recht zu tun, um Liebe zu üben, um demütig zu wandeln, müssen sie was tun? Buße. Umkehren. Micha 6, Vers 8 ist damit ein Ruf zur Umkehr. Um errettet zu werden, musst du Buße tun. Kein anderer Weg. Denn das ist, was Gott fordert. Und viertens, du musst an den gnädigen Gott glauben. Wie kann ein schuldiger Mensch vor Gott gerecht werden? Wir finden die Antwort in Micha 7, Vers 18. Und hier hat Micha seinen eigenen Namen kodiert. Wer ist ein Gott wie du? Da steckt sein Name drin, Micha. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht allezeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Wer ist ein Gott wie du? Ich kenne keinen. Und willst du gerettet werden, dann musst du an den gnädigen Gott glauben. An diesen Gott, bei dem du die Schuld nicht wieder gut machen kannst, du kannst nur seine Vergebung empfangen. Gott kann das aber nicht einfach per Beschluss, denn er ist heilig. Er kann nicht sagen, ich streiche die Sünde durch. Nein, er muss die Sünde in seinem Zorn bestrafen. Und genau das tut der gnädige Gott. Hier heißt es, er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen, Vers 19. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Nun, wo sind die Sünden versenkt? In welchem Meer? Wisst ihr das? Welches Meer? Ist hier. Am Kreuz. Das Meer kann unsere Sünden nicht aufnehmen. Aber der Messias, der aus Bethlehem kommt, der aus der Ewigkeit kommt, er kann alle Sünden absorbieren, auf sich nehmen und bezahlen. Und du musst an ihn glauben, um gerettet zu werden. Er ist der gnädige Gott. Nur bei ihm kannst du diese Vergebung bekommen, weil Gott übertrug die Sünde auf seinen Sohn. Der bezahlte die Schuld, er starb und wurde am dritten Tag auferweckt von den Toten als Beweis seiner Gottheit. Wie wird ein Mensch vor Gott gerecht? Micha weiß das auch. Vers 7 in Kapitel 7. Ich aber will nach Jahwe ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Was tut Micha hier? Er glaubt. Er harrt auf Gott, ohne ihn zu sehen. Er glaubt Gott. Und dann erfährt er in Vers 9, da bekennt er die Sünde. Er sieht sich auch als Sünder. Er sagt, den Zorn Jahwes will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meine Sache hinausführt und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen ans Licht. Ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. Seht ihr? Micha weiß, woher seine Gerechtigkeit vor Gott kommt. Von Gott selbst. Er wird mir Recht verschaffen. Und ich werde seine Gerechtigkeit schauen. Gerechtigkeit nur durch Glauben. Und so ist unser Gott der Retter für jeden, der zu ihm umkehrt von der Sünde und an ihn glaubt. Amen. O Vater im Himmel, danke für deine frohe Botschaft zu Weihnachten. Und danke, dass uns das alles zu deinem Opfer hinführt, was du getan hast für eine sündige Menschheit. Danke, dass du uns zum Kreuz führst. Und das wollen wir auch jetzt feiern. Wir wollen auch diese gemeinsame Zeit damit beschließen, dass wir uns erinnern an das Kreuz und gemeinsam das Brot und den Saft teilen. Vater, um deinen Sohn zu ehren, denn du tust alles zu deiner Ehre. Und wir wollen mit dir sein. Wir wollen deiner Absicht folgen und dir die Ehre geben. Amen.